Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Hallo allerseits, Ausgeglaubt ist wieder da. Hallo Stefan.
Hi, hallo Manu.
Schön, dich zu hören. Mein Name ist Manuel Schmid, ich bin reformierter Theologe. Für alle, die neu in den Podcast reinhören und uns noch nicht kennen, ich wohne im schönen Basel-Land in der Schweiz und arbeite in der reformierten Kirche Zürich im RevLab in der Bereichsleitung und bin in verschiedenen Podcasts unterwegs. Am regelmäßigsten bin ich aber bei Ausgeglaubt mit dabei, wo ich mit Stefan über alle möglichen Themen schon diskutiert habe. Das ist irgendwie die 200 und so vielte Folge, die wir hier aufnehmen. Es gibt kaum etwas, was wir noch nicht beackert haben in den letzten Wochen. Und auch für die kommende Zeit haben wir uns vorgenommen, eigentlich relativ spontan jede Woche über ein Thema, das uns gerade so entweder aus den News und Nachrichten oder sonst irgendwo theologisch, philosophisch, gesellschaftskritisch unter die Nägel kommt, zu sprechen. Und das werden wir auch heute tun. Stefan, schön mit dir wieder zu diskutieren.
Ja, Manu, ich freue mich auch drauf. Für alle, die zum ersten Mal einschalten, ich bin Stefan Jütte, 42 Jahre alt, also rund 10 Jahre jünger als Manu. Ich habe in Basel und in Berlin Theologie studiert und arbeite in Bern für die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz und bin dort mit zwei tollen Teams für Theologie, Ethik und Kommunikation zuständig. Und mich interessieren ganz ähnliche Themen wie Manu. Und ja, weil ich ein paar Nachrichten gekriegt habe nach der letzten Folge, die wir über Freundschaft aufgenommen haben, möchte ich das jetzt nochmal ganz explizit sagen. Ich diskutiere sehr gerne mit meinem sehr guten, sehr, sehr, sehr guten Freund Manuel Schmid über solche Themen zu Religion und Philosophie etc.
Okay, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Hast du Rückmeldungen gekriegt, dass die Freundschaftsbekundungen auf unserer Seite, auf deiner Seite etwas unterkühlter als von meiner, ehrlich?
Ja. Habe ich gekriegt? Ich tatsächlich gekriegt, ja.
Ach schön. Ja gut, dann freue ich mich ja sehr über diese spontane Freundschaftsbekundung und weise natürlich die Bemerkung weit von mir, dass ich 10 Jahre älter bin als du. Ich bin ja noch keine 50, also das muss man schon betonen. Ja, Stefan, wir kommen zu unseren Kategorien. Das wollen wir nicht auslassen. Wir beginnen, würde ich mal vorschlagen, mit dem Stoßgebet.
Ich habe ein Stoßgebet. Es schließt auch an letzte Woche an. Ich bin immer noch bei Argov, dieser furchtbaren Service-Firma oder was auch immer das ist, wo ich mich registrieren muss, um meine Steuererklärung auszufüllen. Und vielleicht erinnerst du dich, ich habe jetzt mittlerweile vor 10 Tagen versucht, mich dort einzuloggen und habe das nicht geschafft und habe dann 2 E-Mails geschrieben. Aber da kommt wirklich nichts zurück. Es gibt dann eine Service-Telefonnummer, wo ich mich melden könnte, jeweils von 8 bis 12 oder von 13 bis 16.30 Uhr. Also wer Steuererklärung ausfüllen muss und ein Problem hat damit, aber werktätig ist, hat eigentlich keine Chance, das zu lösen. Ja. Ich habe jetzt mittlerweile es wenigstens geschafft, eine Fristverlängerung einzureichen. Ich hoffe, die ist irgendwie angekommen. Und ich habe mir wirklich gedacht, Jesus hat sich ein bisschen einfach gemacht, als er gesagt hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott ist. Also ich glaube, es ist viel einfacher, Gott zu geben, was Gott ist, als dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist.
Ja, okay, das lassen wir mal so stehen, aber du tust mir natürlich leid, was du hier für Qualen erleiden musst, nur um ganz sauber deine Steuern zu zahlen. Also es ist schon, es wird einem nicht leicht gemacht.
Ja, weißt du, und es ist ja jedes Mal so, es braucht ja schon eine mega Energie, damit du dich aufraffst und das Ding überhaupt ausfüllen willst. Oder? Und dann wirst du einfach ganz mies ausgebremst. Also das ist wirklich schwer verdaulich. Ja.
Oh Gott. Ja, mein Stoßgebet bezieht sich auf den gestrigen Tag. Den Montag ist das. Wir nehmen heute Dienstag auf, einen Tag vor Veröffentlichung der Episode. Ja, ich hatte einen eigenartigen Wocheneinstieg und habe verschiedene total strange Begegnungen oder Ereignisse mitgekriegt oder erlebt, wo ich wirklich gedacht habe, was ist, hackt's euch eigentlich allen? Und eine davon war wirklich, ich habe am Morgen um 8 habe ich mit einem Mitarbeitenden im Café noch ein paar Dinge besprochen und so, und dann ist eine Frau über den Fußgängerstreifen vor uns gelaufen oder gegangen, und eine andere Frau hat sich ihr genähert und hat sie an den Haaren einfach ganz brutal zu Boden gerissen, also wirklich, wirklich brachial zu Boden gerissen und ist völlig unberührt einfach weitergegangen.
Was? Also, und die kannten sich vielleicht nicht mal.
Die kannten sich nicht. Die sind irgendwie aufeinander zugegangen. Die eine reißt die andere runter. Und die Frau, die am Boden lag, war eine Touristin irgendwie. Die wusste nicht, was? Wie ihr geschieht. Und die war völlig auch geschockt. Ich bin dann auf sie zugegangen und wollte vor allem sicherstellen, dass sie nicht beklaut wurde, weil ich gedacht habe, ja, wahrscheinlich hat die ihr irgendwie die Tasche abgenommen und so. Was ich herausfinden konnte, ist das nicht passiert. Also die konnte aber auch kaum mehr sich artikulieren, weil sie so verdattert und so irgendwie geschockt war. Keine Ahnung, woher das kam. Und dann habe ich noch ein paar andere Erlebnisse gehabt durch den Tag, durch wo ich, also keine Ahnung, was gestern lief, aber es gibt solche Tage, da beginnt man irgendwie an der Menschheit zu zweifeln. Boah. Da habe ich echt, also das war auch alleine das mitzuerleben, so diesen rohen Ausbruch der Gewalt. Also wir konnten mal ein paar Minuten lang, konnten wir irgendwie nicht über was anderes reden, weil das ist irgendwie schockierend, wenn man das so mitkriegt.
Und es gab wirklich keinen Kontext, das ist einfach so.
Null. Und ich habe zufällig da hingeguckt, die kommt auf sie zu, reißt sie zu Boden und geht einfach weiter und verschwindet irgendwo hinter der Straßenbahn.
Crazy.
Also echt awkward. Ja, ja, wirklich. Naja. No. Ja gut, wenden wir uns Schönerem zu. Halleluja. Was ist, Stefan, dein Halleluja der Woche?
Ich habe eigentlich zwei. Also das eine ist, ich war mit Theo im Europapark und dann am nächsten Tag haben wir die Schwimmbadsaison eröffnet und ich habe einfach gemerkt, wie gut es tut, nicht zu Hause zu bleiben, nicht rumzusitzen, sondern einfach mal rauszugehen und etwas zu erleben. Ich hatte ein bisschen Panik vor dem Freitag, weil ich wusste, ich müsste eigentlich noch viel arbeiten dann, aber ich habe das halt schon versprochen gehabt und es hat so gut getan. Also, weißt du, obwohl man dann 4 Stunden Auto fährt und das ja jetzt nicht nur erholsam ist im Europapark, hat das total gut getan und Schwimmbad am nächsten Tag sowieso. Und ich habe mir echt gedacht, das ist so gut, das ist wieder die Jahreszeit, wo du rausgehen kannst, wo du was erleben kannst. Und das hat sich einfach super angefühlt.
Ach, sehr schön. Sehr schön. Ja, ich habe, mein Halleluja bezieht sich auch auf einen Moment, der mir sehr gut getan hat, allerdings nach einer Wahnsinnsanstrengung.
Warst du in der Thai-Massage?
Nein. Nein, ich habe in einem Anflug geistiger Umnachtung vor einem Jahr habe ich zugesagt, ein Modul des evangelischen Theologiekurses zu leiten im schönen Thurgau und habe dann erst in der Vorbereitung die letzten Wochen gemerkt, dass ich zu diesem Thema eigentlich kaum Vorarbeiten habe und das alles komplett neu entwickeln muss. Und habe dann zwischenzeitlich schon mal mir irgendwie den Schweiß abgeputzt, mehrere Abende bis nach Mitternacht diese Präsentation vorbereitet und so und mich wirklich ausgezehrt. Und dann war am Samstag, habe ich dann zuerst, ich habe dann gemerkt, dass ich ja wirklich so 2,5 Zugfahrstunden von dem Zielort entfernt wohne, bin dann irgendwie um 6 Uhr auf den Zug und da angekommen und habe dann 8 Stunden am heißesten Tag der Woche unterrichtet. Am Nachmittag war irgendwie gefühlt 50 Grad in dem Raum, kein Sauerstoff mehr, die Leute sind fast von den Stühlen gekippt und ich habe Wahnsinns Energie gebraucht, das durchzuziehen. Es hat aber, muss ich auch sagen, falls auch Leute zuhören, die da mit dabei sind. Es hat wirklich auch Spaß gemacht und ich habe gemerkt, ich habe irgendwie schon eine Leidenschaft auch vor Leuten zu lehren und zu reden und mit ihnen zusammen etwas zu entwickeln. Es hat Spaß gemacht, aber ich war sowas von geplättet am Feierabend, am Samstag nach 8 Stunden Unterricht. Und dann saß ich auf der Treppe am Bahnhof in Weinfelden, so hieß der Ort, an dem der Kurs stattfand, und hatte noch eine halbe Stunde, bis der Zug kam. Und da habe ich mir ein kühles Bier geholt am Kiosk nebenan und habe auf dieser Treppe dieses kühle Bier aufgemacht. Wir haben noch hin und her geschrieben, genau, und du hast gesagt, genau, trink jetzt ein Bier. Und dann habe ich dir ein Foto geschickt von meinem Bier bereits, genau, geöffnet. Und ich staune immer wieder. Es gibt so kleine Freuden des Alltags, die zur rechten Zeit einfach unglaublich erfrischend sind und eigentlich durch nichts übertroffen werden können, auch wenn es eigentlich etwas ganz, ganz Banales ist.
Und es ist so viel besser, wenn es so diesen Belohnungscharakter hat, oder?
Also irgendwie schon. Ja, irgendwie schon. Ja, ja.
Ja, damit wollten wir natürlich nicht sagen, dass man viel Bier trinken soll, sondern wenn man Bier trinken will, soll man vorher wenigstens 8 Stunden geschwitzt und 5 Stunden Zugfahrt gemacht haben.
Genau, Minimum, genau, ja.
Aber Manu, das leitet ja eigentlich über zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Genau, da stehen wir jetzt. Und das hat tatsächlich einen Zusammenhang eben mit dem Kurs, den ich geleitet habe am Samstag, weil wir über die Kursinhalte noch ein bisschen ins Gespräch gekommen sind, du und ich, und gemerkt haben, das wäre eigentlich spannend, drüber zu sprechen. Ich habe unter anderem gesprochen über den Zusammenhang zwischen Glaube und Biografie oder zwischen Religion und Biografie. Und das war sehr, sehr ertragreich irgendwie und hat mich auch nochmal so richtig angeregt, da näher drüber nachzudenken. Und das wäre ein schönes Thema für eine Ausgeglaubt-Folge, haben wir dann gedacht.
Ja. Und ich kann das auch gleich offenlegen. Ich habe mich schon lange nicht mehr mit Religion und Biografie oder mit Lerntheorie und religiöser Entwicklung beschäftigt. Ich hatte in meiner Diss einen kleinen Abschnitt dazu, den ich aber vor allem so mit Piaget und Heinz Streib bestritten hatte, und bin dann einmal bei einer Arbeit, die ich betreut habe, Grüße gehen raus, so mit diesem Spiral Dynamics in Kontakt gekommen. Und ich glaube, dazu hast du auch einen großen Teil gemacht, oder jetzt bei
Zufälligerweise. Ja. Genau, zufälligerweise habe ich mich auf dieses Entwicklungsschema oder Modell dann auch festgelegt für den Kurs. Spiral Dynamics ist eigentlich ein Konzept, das jetzt nicht für den religiösen oder theologischen Kontext entworfen wurde, sondern ist so ein entwicklungspsychologisches Modell, das auch sehr stark im Business-Kontext eingesetzt wird, das also auch für Führungskräfte eine Rolle spielt und in diesem Kontext gebraucht wird, um verschiedene Arten von Menschen oder Menschen, die in verschiedenen Bewusstseinsräumen oder Phasen, in verschiedenen Entwicklungsphasen sich befinden, angemessen führen zu können. Und das Konzept wurde dann von Werner und Marion Küstenmacher und von dem guten Tilman Haberer, mit dem ich seit einiger Zeit befreundet bin, Grüße gehen auch an ihn raus, wurde von ihnen angewandt auf den Kontext Glaube und Religion. Und das Buch, das hier im Zentrum steht, dann ist Gott 9.0. Das haben die dann geschrieben als eine Weiterentwicklung von Spiral Dynamics auf den religiösen Kontext hin. Genau, also das haben wir auch verhandelt. Du bist jetzt gerade direkt in dieses Entwicklungsschema eingestiegen, ja, ist auch gut so. Soll ich da mal ein paar Takte zu sagen oder wolltest du noch was vorlegen?
Nein, ich glaube, es gibt halt ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie man über Religion, Lernen, Entwicklung nachdenken kann. Es gibt natürlich diese ganzen klassischen Modelle, was bedeutet religiöses Lernen je nach Altersstufe, nach kognitiver Entwicklung etc. Und da geht es aber dann eigentlich darum, wie vermittelt man religiöse Inhalte, stufengerecht, altersgerecht, angepasst an kognitive Voraussetzungen, die da sind. Und dieses Biodynamics, wenn ich das richtig verstehe, geht eigentlich gar nicht so sehr davon aus, dass wir daraus ein pädagogisches Modell jetzt schustern sollten, sondern versucht eigentlich eine Art Hermeneutik für religiöse, biografische Entwicklungen zu bieten, wo man verstehen kann, aha, mein Lernsetting, das ich mitnehme, das geprägt ist durch Umwelt, durch Familie, durch die Werte, die ich vermittelt bekommen habe, die Art, wie ich aufgewachsen bin, die passen sich an, wenn ich mit meinen Deutungsmustern, mit den Deutungsmustern, die auch das Erleben, wie ich es wahrnehme, strukturieren, an eine Grenze stoße.
Ja, ja. Ja, und wie der Name Gott 9.0 vielleicht schon suggeriert, das ist ja angelehnt, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, so super sympathisch war mir das auf Anhieb nicht, aber das ist ja angelehnt an diese, eigentlich an diese Betriebssysteme Windows 2.0 und 2.1 und 3.0 und so weiter. Also das ist quasi die Sprache oder die Metapher, die da aufgerufen wird, wenn man hört Gott 9.0. Es geht um eigentlich verschiedene, um 9 insgesamt verschiedene Betriebssysteme, in denen man religiös, glaubensmäßig funktionieren kann. Also die Idee dahinter ist wirklich zu sagen, der Mensch steht in seinem Leben, in seinem Denken, in seiner Werteentwicklung, in seinem Wertekanon, steht er in einer Entwicklung begriffen, in einer Transformation. Menschen verändern sich im Austausch oder im Wechselspiel mit der Umwelt, mit der Familie, mit Ereignissen des Lebens, mit biografischen auch Einschnitten und so weiter. Also Menschen entwickeln sich weiter und das gilt auch für die Religion und für das Gottesbild. Und da gibt es eben diese 9 Stufen, die bei Spiral Dynamics schon beschrieben werden, die werden jetzt auch im Blick auf die Gottesvorstellung nachvollzogen. Und da,
kommen wir machen das doch mal so. Ich sag immer dazu den allgemeinen Teil und du sagst das, was auf die religiöse oder die Gottesbildentwicklung passt. Wollen wir es so machen? Ja. Also wir fangen mal an mit der Farbe Beige. Das ist die erste dieser zentralen Lebenslogikstufen, wenn man so will. Da geht es ums Überleben. Ja. Man kann dabei an eine frühkindliche Phase denken oder auch an eine ganze Gesellschaft, die eine Katastrophe erlebt hat. Also die zum Beispiel einen schlimmen Krieg, ein ganz traumatisches Ereignis überlebt hat und deren zentrale Lebenslogik jetzt im Überleben besteht, im Abdecken biologischer Bedürfnisse im Ausleben von Instinkten.
Genau, und das ist in dem Konzept Gott 9.0, ist das quasi Gott 1.0, also dieses ganz elementare Gotteserleben, das eng mit dem nackten Überlebensinstinkt verbunden ist. Also Gott ist hier quasi der wie sagt man, der Garant für das nackte Überleben des Menschen.
Dann kommt die Farbe Purpur. Da kann man so an Stammeskulturen, Clan denken. Es geht darum zu sagen, wer gehört dazu? Verbundenheit mit Ahnen, Rituale, die Zugehörigkeit stiften, ist eigentlich eine Art Stammesmagie, die da stattfindet. Da sind wir jetzt schon ziemlich nahe auch beim Religiösen. Wie wäre Gott 2.0?
Genau, Gott 2.0, das wird dann als eine magisch-mythische Phase bezeichnet. Da tritt ein geheimnisvoller Glaube auf, der von Geister- und Ahnenvorstellungen geprägt ist und Schutzzugehörigkeit innerhalb der Stammesgemeinschaft vermittelt. Also das ist so die Idee hier, ein sehr magisches, ein mythisches Denken, das natürlich auch wieder einerseits in, das ist ja, vielleicht muss man das dazu sagen, Gott 9.0 und Spiral Dynamics geht von der Idee aus, dass man diese neun Stufen oder Phasen einerseits auf die chronologische Achse der Menschheitsgeschichte legen kann, also dass das eben zurückgeht bis auf diese Stammeskulturen, in denen eben dieser Ahnenkult gepflegt wurde und so weiter. Also das hat eine menschheitshistorische Dimension und dann eine entwicklungspsychologische Dimension im Blick auf das einzelne menschliche Leben. Also es gibt dann auch eine Phase im Kindheitsalter, die sehr magisch-mythisch geprägt ist, eben wo man eigentlich die ganze Welt als belebt und beseelt wahrnimmt und das Gefühl hat, jedes Spielzeugauto und jeder Teddybär hat eine eigene Seele und ein Eigenleben und so weiter. Also das lässt sich auf beides anwenden und im Blick auf Gott ist das eben dann eine Phase, in der man auch in diesen magischen und mythischen Kategorien denkt. Das begegnet aber durchaus bis heute. Das ist ja nicht nur etwas, was mal in der Vergangenheit war, sondern das kann man im Christentum und in der Esoterik und in ganz anderen religiösen Traditionen durchaus bis heute antreffen.
Ja, genau. Und die nächste Stufe wäre dann eine Stufe, die viel mit Macht und Energie zu tun hat. Es geht um Dominanz, Eroberung, man will Ruhm erreichen. Das ist die Stufe der Helden, der großen Heldenfiguren, der Supermänner und Wonder Woman. Das so typische Vertreterinnen, Vertreter sind so autokratische Herrscher. Ja. Und eine Ausprägung, die sich auch bis heute in der Gesellschaft findet, wäre so eine Gangkultur.
Ja, ja. Und das verbindet sich natürlich theologischerseits oder religiöserseits mit einem Machtgott, also in dieser roten Stufe oder diesem roten Bewusstseinsraum. Da wird Religion zum Instrument von Stärke, von Krieg, von persönlicher Herrschaft. Also man könnte da gut auch an die griechischen Gottheiten des Pantheons denken, die quasi ihre Kräfte messen, sich auch bekriegen und die man sich dann auf die Fahnen schreibt, um in den Krieg zu ziehen. Es gab selbstverständlich auch im Christentum Phasen und Geschichtsepochen, in denen diese Art des Gottesbildes, wir ziehen in den Krieg im Namen unseres Herrn und er wird uns zum Sieg verhelfen, natürlich sehr, sehr prominent war.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich dann nicht immer stabil und wir wissen auch, dass gerade solche autokratischen Herrscher an Grenzen stoßen, paranoid werden, so etwas wie Sicherheit ganz gut gebrauchen können. Und darauf reagiert die nächste Stufe, die blaue Stufe, in der es um Ordnung geht. Also es werden hier Regeln plötzlich ganz wichtig oder Pflichten, die es zu erfüllen gibt. Und es gibt die feste Idee eines richtigen Weges, den man zu gehen hat. Da sind typische Ausdrucksformen einerseits traditionelle Religionen, dann mit ähnlichem Ernst verfolgt, ich habe heute schon drüber gesprochen, die Bürokratie. Und ein ganz bekanntes soziales System, was da auch dazu gehört, sind die Armeen.
Mhm. Ja, also das ist die blaue Phase, die auf Gott und Religion gewendet, eben einen Gott der Ordnung hochhält, der moralisch gerechte Ordnungen verfolgt oder erlässt und der durch heilige Texte, durch Gebote, durch Institutionen spricht und Menschen oder das Zusammenleben der Menschen regelt. Das ist jetzt eine Gottesvorstellung, die ganz sicher bis heute auch überlebt hat und durchaus Vertreter findet und die, ich würde jetzt sagen, die über weite Strecken der Kirchengeschichte auch sehr dominant war, also Gott als die Ordnungsmacht, die eigentlich auch das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben eigentlich regelt, besonders natürlich in der engen Verbindung von Religion und Staat.
Ja, ja. Ja, und auch diese Ordnung kann dann zu stur werden, kann Entwicklung bremsen, kann dazu führen, dass man nicht das tun und nicht das erleben kann, was man erleben möchte oder tun sollte. Und deswegen folgt darauf dann die orange Stufe. Dort wird alles rational, und zwar in einem Sinne einer rationalen Erfolgslogik. Es geht um Fortschritt, um Wettbewerb. Wissenschaft ist ganz wichtig in dieser Stufe. Die Wissenschaft jetzt aber weniger im Sinne der Geisteswissenschaften, sondern wirklich so die moderne Naturwissenschaft, Technik, Physik, diese Perspektiven, die uns helfen, Dinge zu lösen.
Ja, und in der orangen Phase ist natürlich Gott auch und Religion auch ein intellektuell reflektiertes Konstrukt, eine entmythologisierte Größe, sehr stark auch eine individualisierte Größe. Man hört hier natürlich ganz stark auch den Schlachtruf der Aufklärung heraus, also sich seines Verstandes zu bedienen und auch in den Dingen des Glaubens und der Religion sich eben nicht vom Denken zu verabschieden, sondern Gott, Glaube, Ethik und so weiter sehr, sehr stark zu reflektieren und intellektuell zu verstehen und eben auch in einer individualisierten Eigenständigkeit, also nicht mehr quasi eine Ordnung, die einfach für alle gilt und die als durch Offenbarung vom Himmel gefallen ist, sondern der Mensch findet seinen eigenen Weg und formt sein eigenes Gewissen und kommt aufgrund rationaler Überlegungen zu seinen eigenen Schlüssen, auch im Blick auf Gott und Glaube.
Es wäre dann auch mal interessant, das noch religionsgeschichtlich mal durchzuspielen. Das können wir ja vielleicht nachher mal diskutieren. Auf jeden Fall, nach Wettbewerb und Erfolg hat man irgendwann auch davon genug und sehnt sich nach Harmonie und Gemeinschaft. Und darauf reagiert dann die grüne Stufe. Da geht es um Gemeinschaft, aber auch um eine Gleichheit innerhalb dieser Gemeinschaft. Empathie, Konsens, Sinnsuche werden ganz wichtige Leitmotive. Ausdrucksformen in unserer Gesellschaft sind zum Beispiel basisdemokratische Verfahren, die eingeführt werden, dann Non-Government-Organisationen oder die ganze New Work-Bewegung und Kultur, die entstanden sind.
Ja, und der grüne Gott der grünen Bewusstseinsstufe, der rückt entsprechend eben die Vielfalt, die Liebe, die Beziehung zwischen den Menschen und Dingen und der Schöpfung in den Mittelpunkt, ist offen für Dialog, ist offen auch für spirituelle Erfahrung. Hier wird also quasi dieses rationalistische Korsett des orangen Gottesverständnisses und Glaubensverständnisses wird aufgesprengt und es hat auch mehr Platz in dem grünen Bewusstsein. Also die Liebe wertschätzt auch die Vielfalt, auch die Unterschiede. Es werden nicht mehr alle über denselben Kamm geschert, sondern es gibt Freiheit für Vielfalt.
Und darauf folgt dann die gelbe Stufe. Das ist eine systemisch integrale Lebenslogik. Ich habe mir das so vorgestellt, dass die eigentlich versucht, wie eine Art Synthese aus dieser rationalen Erfolgslogik einerseits und diesem gemeinschaftsorientierten, egalitären Moment zu erzeugen und daraus dann einerseits die Eigenverantwortung wieder stark macht, an Problemlösung auch komplexer Probleme interessiert ist, in Netzwerken denkt. Die Netzwerke haben dann aber durchaus auch den Hintergrund, dass sie die Erwartung erfüllen sollen, dass man eben damit wirklich etwas bewegen soll. Also es geht nicht um Gemeinschaft per se, sondern es hat dann schon auch eine Ausrichtung. In gewissen Firmen werden solche Holacracy-Methoden ausprobiert, wo man Rollen hat und keine Chefinnen und Chefs. Und so die Methode des Design Thinking Teams spielt da eine wichtige Rolle. Ich würde dich dann gerne nachfragen, wenn du dich damit ein bisschen besser auskennst, ob das tatsächlich jetzt wirklich super treffende Beispiele sind, weil ich würde sagen, naja, ganz viel davon kann ich mir jetzt durchaus auch im orangen Bereich vorstellen, aber erklär doch vielleicht zunächst mal, was das für Religion bedeutet.
Ja, ich finde das jetzt eben, hier wird es für mich auch zunehmend diffus. Natürlich kann man sagen, der gelbe Gott, das gelbe Gottes- und Glaubensbewusstsein, das sucht nach einem integralen Zugang. Da werden quasi Gottesbilder, die verschiedenen Gottesbilder, die werden nicht verworfen, sondern sie werden eingeordnet, sie werden miteinander verbunden. Das ist so ein bisschen, man könnte sagen, da gehen die Dinge nochmal weiter auf, da hat nochmal mehr Platz, da ist man noch einmal ein Stück gesprächsbereiter und versucht auch, Dinge nicht nur als Differenzen einfach stehen zu lassen, sondern versucht, sie zu integrieren. Für mich geht das aber sehr, sehr fließend über in die türkise Phase und in dieses türkise Bewusstsein, in dem es eben auch um Ganzheitlichkeit geht im Blick auf die eigenen Werte, das Lebensverständnis und dann auch auf Gott.
Ja, oder so diese Idee, dass alles mit allem zusammenhängt, diese global-holistische Perspektive, die du jetzt meinst in der Türkisfarbe, ja, da ist dann auch nicht ganz einfach, Ausdrucksformen zu finden in der Gesellschaft. Also man spricht da so von nachhaltigen Großsystemen zum Beispiel oder One Planet Thinking. Wobei ich immer wieder denke, wenn ich solche Dinge wie One Planet Thinking höre, dass das zum Teil wirklich ganz schön orange ist, was da erzählt wird. Aber es geht ja jetzt noch nicht darum, das zu kritisieren, sondern zunächst mal zu verstehen. Okay, jetzt haben wir mal 8 dieser Stufen durchgeführt. Du hast aber gesagt, es gibt Gott 9.0.
Ja, und das leuchtet mir jetzt noch nicht so ganz ein, beziehungsweise das ist eigentlich eine prospektive Farbe. Die haben dann gesagt, das ist die Farbe Koralle. Ich kenne die Farbe Koralle gar nicht, aber ich glaube, hier sollen die Dinge dann noch einmal stärker zusammen und ineinander fließen. Und der springende Punkt hier ist eigentlich, dass keiner wirklich beschreiben kann, was das genau für eine Phase ist oder was sie wirklich auszeichnet, weil eben noch keiner dort ist. Also das ist quasi eine Bewusstseinsstufe, die wir noch gar nicht erreicht haben oder in die Menschheit jetzt dann so langsam zukünftig hineinwächst und die sich erst schlecht kategorisieren oder artikulieren lässt. Also ich glaube, das trägt jetzt nicht mehr viel aus, das noch zu erfassen, zu versuchen. Aber also wichtig ist vor allem jetzt mal für alle Zuhörenden, das ist ein Konzept, ein Modell, das anhand eines Farbcodes versucht, ganz verschiedene Vorstellungen von Gott und dann auch vom richtigen Leben, von Werten und so weiter in verschiedenen Bewusstseinsstufen zu beschreiben. Und das Anliegen, wir können ja noch drüber diskutieren, ob das auch gelingt, aber das Anliegen dieser Spiral Dynamics Geschichte ist eigentlich, die vorhergehenden Stufen nicht abzuwerten, also nicht einfach überheblich und abschätzig auf frühere Stufen zurückzuschauen oder auf Gottesbilder, die man vermeintlich überwunden hat, sondern anzuerkennen, dass all diese verschiedenen Gottesvorstellungen und Bewusstseinsstufen ihre Berechtigung, ihren Platz haben, auch im Leben eines Menschen, in der Geschichte des Menschen und doch irgendwo sich in einer spiralförmigen, daher kommt der Ausdruck Spiral Dynamics, in einer spiralförmigen Fortentwicklung befinden. So.
Ja, und vielleicht hilft da ein kleiner Seitenblick zu dem Entwicklungsmodell von Piaget. Wenn man das jetzt ganz einfach beschreiben will, dann hat der eigentlich so eine Theorie entwickelt in seinem Lern- und Entwicklungskonzept, das die kognitive Hardware beschreibt. Also quasi, was kann jemand in einem bestimmten Altersstadium tun und erfassen? Also da geht es von Handlungs- und Sinneskoordination bis dann eben zu abstraktem und hypothetischem Denken. Und das ist dann zugeordnet. Und da sind es aber tatsächlich Stufen, die abfolgen. Und ich falle dann auch nicht, ohne dass ich einen neurologischen Schaden habe, von der Fähigkeit, abstrakt und hypothetisch zu denken, plötzlich wieder in den sensomotorischen Bereich eines Zweijährigen zurück. Oder? Das ist dort nicht so. Das ist anders bei Spiral Dynamics, weil dort geht es darum, dass es eben nicht eine kognitive Hardware ist, sondern es ist eigentlich eine Art Wertesoftware, wenn man das beschreiben würde. Und deswegen kann es gut sein, dass du als Chef zum Beispiel normalerweise vielleicht erfolgsorientiert, also im roten Bereich bist, das jetzt nicht im roten Bereich von zu gestresst oder so, sondern quasi von der Werteorientierung her, also du bist erfolgsorientiert und möchtest Ziele erreichen, oder du könntest im orangen Bereich sein und da wirklich auf Fortschritt, Wettbewerb, Wissen setzen. Und dann kommt eine Krise und du kannst in ein dich auf ein anderes Wertesystem beziehen, das du vielleicht schon mal durchlaufen hast. Also wer im orangen, rationalen Erfolgslogikmodell unterwegs ist, kann plötzlich ein Macht-Ich zeigen und sagen, so, aber ich bin der Chef, ich sage jetzt, wie es geht. Und der ist ja dann kognitiv nicht eine andere Person, sondern da spielt eine andere Software quasi in ihm eine Rolle. Ja. Das wären solche Beispiele. Und die Idee ist halt, und da ist es vielleicht ähnlich wie bei Piaget, der hat ja die Idee, dass wir kognitiv Erfahrungen machen, die wir lösen müssen. Also wir haben ein Problem, das müssen wir lösen. Und entweder wir können das einordnen in unser bestehendes Problemlösesystem, dann passen wir das ein bisschen an. Oder wir müssen den ganzen Rahmen wechseln, wie wir Probleme lösen. Dann kommt es zu einem großen Umbau, und das ist so die Frage, das Erste, also wenn ich es im System selbst lösen kann, dann wäre es Assimilation, also eigentlich eine Angleichung, eine Anpassung. Wenn ich den Bezugsrahmen wechseln muss oder erweitern muss, dann wäre es eine Akkommodation, und das scheint mir dann im Hintergrund bei den Spiral Dynamics schon auch eine Rolle zu spielen. Geht da aber halt dann eben wirklich viel stärker um Werte und Weltbilder und dann eben auch Gottesbilder bei Gott 9.0.
Ja, also ich finde die Verbindung jetzt mit Piaget finde ich hilfreich. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Butter bei den Fische machen, beziehungsweise auch ein bisschen konkret werden, weil das jetzt schon einigermaßen theorielastig war, dieses Konzept auf diesen 9 Stufen. Und ich fand das jetzt hilfreich als Einstieg auch in die Diskussion darüber, weil du jetzt angedeutet hast, es gibt, und das haben ja jetzt Piaget und Spiral Dynamics gemeinsam, es gibt Ereignisse in unserem Leben, uns geschehen Dinge. Wir haben am Anfang gesagt, wir sprechen über den Zusammenhang von Biografie und Glaube. Es ereignen sich Dinge in unserem Leben, die uns bestimmte Lösungen abverlangen oder bestimmte Reaktionen abverlangen. Und wir reagieren auf diese Ereignisse oder wir ordnen sie ein, unweigerlich, auf dem Hintergrund des Glaubens und der Vorstellungen, die uns irgendwie mitgegeben wurden oder die wir entwickelt haben. Und dann gibt es eben Ereignisse, dann gibt es Widerfahrnisse in unserem Leben, die können wir jetzt schlecht einordnen. Die liegen irgendwie dann massiv quer. Mhm. Also von mir aus ein Beispiel in einem Denken, das sehr stark auf Ordnung und Gerechtigkeit ausgerichtet ist und die Überzeugung hegt, dass auf dieser Welt alles letzten Endes mit rechten Dingen zu und her geht und dass jeder kriegt von Gott, was er verdient hat und so weiter, erlebt eine derart himmelschreiende Ungerechtigkeit oder einen so tiefgreifenden Schicksalsschlag, dass er mit dieser Vorstellung der Welt und mit dieser Vorstellung Gottes einfach nicht mehr zurechtkommt, dass er das nicht mehr, dass er quasi die Wirklichkeit seines Lebens nicht mehr in die Kategorien seines Denkens und Glaubens hineinpressen kann. Und dann wird dieser, du hast jetzt, das fand ich noch gut ausgedrückt, du hast von diesem Rahmen gesprochen, dann wird der Rahmen irgendwie aufgesprengt. Und dann passiert etwas, also dann kann es in verschiedene Richtungen gehen, aber dann passiert auf jeden Fall etwas Dynamisches.
Ja, genau. Und das kann auf alle Seiten passieren, oder? Also es kann sein, dass dir was Schreckliches widerfährt und du kippst in eine quasi archaische Phase zurück, wo du dich dann wieder wohlfühlst, wo du dich wenigstens auskennst. Häufig passiert aber dann, dass eine Entwicklung geschieht, oder? Und die Entwicklung kann man als eine Art Lerngeschichte, als eine Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch als eine Entwicklung einer Glaubensbiografie deuten und verstehen. Und da ist natürlich schon eine spannende Frage, ist das wirklich wertungsfrei? Also wenn ich so ja. dran denke, oder diese ganzen Diskussionen im Umbruch vom 19. zum 20. Jahrhundert über das magische Denken und die Stammesreligionen und so, das hatte ja schon was Abwertendes, oder? Und dass das jetzt auf dieser Purpurstufe ist, also die zweitunterste Stufe beschreibt, zeigt ja schon auch etwas, also Halt in Stämmen, wir müssen Götter besänftigen, es gibt diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, wo ich denke, ja, vielleicht ist da aber schon auch eine Wertung drin. Oder wie würdest du das deuten?
Ja, also ich finde das wirklich sehr, sehr schwierig, die Wertung und auch die Aburteilung früherer Entwicklungsphasen zu vermeiden in diesem System und in vielen anderen. Also das gibt's auch in, es gibt noch andere, wir müssen ja die Namen jetzt nicht droppen, aber es gibt andere Systeme oder Modelle, um Glaubensentwicklungen zu beschreiben. Und ich habe eigentlich bei allen ein bisschen dasselbe Problem, dass ich denke, sobald man von einer Entwicklung spricht, denkt man eigentlich mit, so ungefragt, man denkt mit Weiterentwicklung, Fortentwicklung. Das ist vielleicht auch dieses evolutive Denken, das uns hier einen Streich spielt. Es gibt ja durchaus auch Entwicklung, es gibt auch Rückentwicklung, es gibt auch, keine Ahnung, du kannst einen Apfel nehmen und ihn fotografieren über 20 Tage hinweg, dann wird er sich zu einem verschimmelten Ding entwickeln. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Fortentwicklung, aber wir denken sofort, wenn wir Glaubensentwicklung hören, denken wir an eine Fortentwicklung. Und auch bei diesen Stufen, Gott, es ist, ich finde, es lässt sich schwer vermeiden, der ja. Eindruck, dass ja. Gott 8.0 natürlich eine Weiterentwicklung des Gottes 7.0 ist. Und die Parallele mit dem Betriebssystem hilft auch nicht weiter, weil selbstverständlich
sind das
Windows
Update?
3.0 besser. Genau, das Update ist ja eigentlich immer besser als die vorhergehende Version.
Ja, also, Manu, und da finde ich jetzt wird ganz spannend, auch als Weltbild, um nochmal drüber nachzudenken. Aber wir können nachher gerne auch noch diesen persönlichen Schwenk nehmen, aber erlaub mir das noch. Ich habe auf deinen Folien, die du vorgetragen hast, habe ich was ganz Verrücktes gefunden. Da gibt es so eine Idee, dass man quasi so sagt, naja, beige, purpur, rot, das gab's schon ganz lange. Also beige, das gab es vor 120.000 Jahren, purpur, also diese Magie und Stämme vor 50.000 Jahren, rot vor 10.000 Jahren, also die Macht und die Helden. Und dann Hierarchie und Ordnung kommt vor 4000 Jahren, also etwa 2000 Jahre vor Christus ins Spiel. Vernunft und Leistung vor 400 Jahren. Konstruktivismus und Multikulti-Perspektive vor 50 Jahren. Gelb, also dieses Grüne, integral-systemische, das entsteht jetzt gerade. Und das Türkis, das ist dann eigentlich diese holistische Sicht. Das ist eigentlich die Stufe, die dann anbricht. Das ist die Zukunft. Oder, und wenn ich das jetzt versuche zu übertragen, so auf die Menschheitsgeschichte, oder, dann könnte man sagen, naja, Macht und Helden, das ist quasi im Übergang von der Steinzeit zur Sesshaftwertung, also, ja. wo die Menschen zu Bäuerinnen und Bauern werden. Dann die Idee von Hierarchie und Ordnung, 2000 Jahre vor Christus, man kann an Stadtstaaten denken, die da entstehen, die sich eine Ordnung geben wollen vielleicht. Wir sind dann zwar schon noch ein rechtes Stück von der Achsenzeit weg, aber vielleicht kann man sagen, das ist so eine Vorgeschichte, die es brauchte, damit sowas entstehen konnte. Und jetzt wird's ganz interessant, oder? Dann kommt ein ziemlich großer Gap nochmal, also bis vor 400 Jahren. Und wenn ich jetzt mal so zurückrechne, ja, da sind wir irgendwo so bei 1600 rum, könnte man sagen, ja, das ist dann vielleicht die anbrechende Aufklärung, oder Vernunft ja, und genau. Leistung, wo man sagen könnte, ja, fassen wir ganz einfach zusammen, also du bist deines Glückes Schmied, es gibt keine Götter, die dein Schicksal bestimmen, wage deinen Verstand zu gebrauchen, erforscht, wie Dinge funktionieren und ihr könnt sie beherrschen. Und dann dieses konstruktivistische Multikulti vor 50 Jahren, also 68er-Bewegung, denke ich da natürlich dran, oder? Dieser große Umbruch. Und da frage ich mich halt schon, wenn man das jetzt auf Gesellschaften anwenden will, um Epochen zu beschreiben, dann finde ich, ja, das ist ein witziges Muster. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich dann über Cicero zum Beispiel sagen müsste, ja, Cicero war leider höchstens fähig, in der Stufe Hierarchie und Ordnung zu denken, aber Vernunft und Leistung oder Konstruktivismus und multikulturelle Perspektiven konnte der arme Mann leider noch nicht denken. Da war er halt 1500 Jahre zu früh. Dann finde ich das schon eine Verrücktheit.
Ja, ja. Und das ist doch auch immer so, wenn man es mit solchen Modellen zu tun hat, man muss sich eigentlich immer die Frage stellen, was wird durch dieses Modell erhellt und was wird auch ganz massiv verdunkelt. Und ohne, also schon nur, wenn man das anguckt und sagt, da wird die komplette Menschheitsgeschichte chronologisch auf einen Bogen gespannt und mit Farben versehen und dann wird noch die Entwicklungsgeschichte eines Menschen, die Biografie eines Menschen auch noch mit denselben Farben in Entwicklungsschritte aufgeteilt, dann ist ja schon völlig klar, ohne ganz massive Vereinfachungen ist das nicht möglich und es ist ganz sicher auch nicht möglich ohne wirklich unzulässige Simplifizierungen, ja. wo man Dinge zusammennimmt, die nicht zusammengehören und wo man ganz vieles auch übergeht. Und natürlich ist diesen Entwicklungsschema im Blick auf die Menschheitsgeschichte natürlich wie man heute so schön sagt, der Eurozentrismus überhaupt nicht abzusprechen.
Ja, genau. Das ist die Geschichte
der Entwicklung Europas, die hier gezeichnet wird.
Es ist Europa, was da im Hintergrund steht, würde ich nämlich auch sagen, oder? Weil ich meine, da muss man ja ein bisschen skeptisch werden, wenn zunächst mal 70.000 Jahre einfach kein Fortschritt passiert. Also da passiert einfach mal nichts. Und dann nochmal 40.000 Jahre passiert nichts. 6.000 Jahre passiert nichts. 3.600 Jahre passiert nichts. Und dann kommt Schlag auf Schlag und diese Spirale dreht wie wild. Oder? Und wir sind jetzt ja natürlich on top von dem Ganzen. Und ich wollte das deswegen einwerfen, weil ich mal fragen wollte, könnte es denn sein, wenn man das wirklich auch als Entwicklungsmodell versteht, dass man vielleicht damit auch eine Wertung in religiöses Erleben und religiöses Denken reinbringt, die vielleicht gar nicht zutreffend sein muss, sondern selbst von einer bestimmten Perspektive her lebt. Also wenn ich jetzt quasi ein panentheistisches Gottesbild habe, Gott ist in allem mit allem verbunden und ist eine Anschauungsform des Universums und ich muss ihn nicht personal denken etc., dann glaube ich sofort, dass die gelbe Stufe mit dem integral-systemischen oder die türkische Stufe, die vielleicht bald kommt, total attraktive Selbstdeutungsmöglichkeiten sind. Aber wenn ich jetzt mir so vorstelle, eine Bergpredigt von Jesus oder ein Unser-Vater-Gebet,
ja,
das wird ja dadurch nicht besser oder vollständiger. Das kommt ja wunderbar klar auf der Stufe Blau oder Orange, also mit Hierarchie und Ordnung oder Vernunft und Leistung. Also mit der Idee, dass man eine Freiheit hat, für die man verantwortlich ist und Gott ein Gegenüber ist, vor dem man diese Freiheit zu verantworten hat.
Ja, ja. Also ich würde dir da zustimmen. Ich glaube... Ja, ich habe auch in der Anwendung des Modells im Kurs habe ich ein bisschen mit mir selber gehadert, weil ich eine ganz eigentümliche Grundskepsis gegenüber solchen Modellen überhaupt schon mitbringe. Und ich muss ehrlich sagen, hätte ich den Autor, übrigens ein ganz wunderbarer Mensch, den Tilman Haberer, nicht selber kennengelernt, dann hätte ich mir das Buch auch nicht näher angeguckt, weil Gott 9.0, das klingt für mich schon derart abschreckend, diese Anleihen an an die Welt der Technik und der Betriebssysteme und dieses Steigerungsdenken, diese Steigerungslogik, die ich zumindest in dieses Konzept hineingelesen habe, hat mich eigentlich davon abgehalten, das Buch überhaupt aufzuschlagen. Ich bin dann immer ein bisschen im Konflikt, weil ich glaube, es ist spannend, sich zu überlegen, völlig unabhängig davon, ob diese Ob diese Einteilung in Menschheitsgeschichtsphasen, Epochen, ob die jetzt angemessen ist oder nicht. Aber diese Idee, dass es ganz unterschiedliche Gottesvorstellungen und Gottesbilder gibt, die sich auch auf unsere Werte und unser Verhalten niederschlagen und dass man sich mal selber Rechenschaft ablegt darüber, welche Neigungen das eigene Gottesbild eigentlich aufweist. Ob man eben eher in diesem Muster der Ordnung und denkt oder eher in diesem Muster der Vernunft, der Rationalität. Das finde ich eigentlich schon hilfreich und ich kenne da auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Funktionsweisen und Vorstellungen von Gott aus meiner eigenen Biografie und aus meinem Umfeld. Ich bin aufgewachsen mit einem starken Ordnungsdenken. Gott ist quasi derjenige, der die Schöpfungsordnungen gesetzt hat und da ist festgelegt, dass Mann und Frau zusammengehören und zusammen eine Kleinfamilie gründen und bürgerliche Werte leben und so weiter. Ich bin ganz stark mit diesem Bild aufgewachsen, das sehr viel Sicherheit und sehr viel Gewissheit auch stiften kann und bin auch in Berührung zum Beispiel mit einem, jetzt auch in reformierten Kreisen merke ich das immer wieder, mit einem sehr, sehr zerebralen, rationalen Gottes- und Religionsverständnis und gleichzeitig kenne ich Leute, die viel, viel feinstofflicher unterwegs sind und die versuchen, alles zusammenzudenken und an diese Harmonie des Universums glauben. Also ich finde das schon spannend, so als ein Fächer von Möglichkeiten über Gott und die Welt nachzudenken. So.
Ja, ich glaube auch, wenn wir es davon lösen, dass wir sagen würden, es sind Entwicklungsstufen im Sinne eines Fortschrittes, könnte es sehr hilfreich sein, um über diese Typologie zu sprechen. Und ich bin halt da unsicher, weil ich natürlich auch selbst jetzt nicht ein Mensch bin, der auf der gelben oder türkischen Stufe steht und das überblicke und beurteilen kann, weiß ich nicht, ob ich damit recht habe. In meiner orangen Stufe, in der ich stecke, stelle ich mir das etwa so vor, dass ich sagen würde, na ja, dass ich mir Gott personal denke, das hat ganz verschiedene Gründe. Ein Grund liegt ganz bestimmt in meiner religiösen Sozialisierung. Ich bin aufgewachsen mit den Geschichten des Ersten Testaments. Das sind zum Teil Heldengeschichten, es sind aber auch Geschichten über Gott. Ich bin aufgewachsen mit diesen Psalmen, die eine Du-Anrede haben, die ein personales Gegenüber voraussetzen. Ich habe diese ganzen Jesus-Geschichten kennengelernt und das hat ganz bestimmt stark geprägt, wie ich mir Gott denke. Und natürlich ist dann bei mir auch eine Phase gekommen, wo ich das nicht mehr plausibel fand, weil ich mich gefragt habe, na ja, auch wenn das alles so passiert ist, was hat das mit mir zu tun? Der dieses ganze Universum in sich aufnimmt, muss ja mehr sein als ein großer, starker, guter Freund von mir. Das muss ich ja anders denken. Und trotzdem habe ich jetzt aber für mich immer gemerkt, dass ich das Personale gerade nicht raushalten kann. Also das ist für mich nicht, ja, eine Weiterentwicklung gebracht hat, Gott nicht mehr personal zu denken, sondern ich denke ihn als mir zum Teil sehr fremde Person, auch als eine teilweise unzugängliche Person, die ich sicher nicht so einfach beeinflussen kann und mit der ich auf Augenhöhe spreche, was man ja sehr oft, sehr gerne sagt, dass man mit Gott auf Augenhöhe spricht. Das ist zum Beispiel ein Gedanke, der ist mir komplett fremd. Also so kann ich mir Gott nicht denken. Und ich kann super verstehen, wie man das konstruktivistische, multikulturell geprägte Gottesbild haben kann. Aber es ist kein Bild, in dem ich in Glaubensdingen zu Hause bin.
Ja, und das finde ich, aber ich finde das auch jetzt eine spannende Beobachtung von dir, weil ich glaube, man kann da ein Stück weit auch nicht so aus seiner Haut. Ich finde das eigentlich wichtig, sich das auch zuzugestehen. Es ist ja auch nicht so, Das könnte man ja fast ein bisschen denken, wenn man so ein Entwicklungsschema vor sich hat, dass man sich Gott eigentlich immer so ein bisschen zurechtlegt, dass man sich Gott halt ein bisschen konstruiert und dann baut man den ein bisschen um, wenn Dinge passieren, die nicht mehr so richtig ins Konzept passen und so. Aber das ist jetzt zumindest für mich, für meinen Glauben, ist das nicht mal die halbe Wahrheit, weil sich eigentlich mein Gottesverständnis, natürlich würde ich nicht sagen, das ist einfach vom Himmel gefallen, aber das hat sich mir auch ein Stück weit aufgedrängt. Das hat sich mir irgendwie erschlossen. Und ich kann mich jetzt nicht einfach aus meinem sehr personalen Gottesverständnis einfach herausreflektieren, weil ich denke, ja, das andere, so ein überpersonales, transpersonales, unpersonales Gottesbild wäre vielleicht hilfreicher oder angemessener, selbst wenn es das wäre. Ich komme da ja nicht raus. Ich bin mit diesem, da geht es mir ähnlich wie dir, ich bin mit diesem personalen Gottesbild, mit diesem personalen Gott, würde ich jetzt auch sagen, bin ich aufgewachsen und ich habe mit dem geredet, seit ich mich erinnern kann. Ich habe ihn angesprochen im Gebet und das ist ein derart integraler Bestandteil meiner Religiosität. Da kannst du mir irgendeine Stufenentwicklung vorlegen und mir quasi die Weiterentwicklung in welche Stufen auch immer in Aussicht stellen. Das wird sich für mich jetzt so nicht fundamental oder zumindest nicht vorschnell verändern. Es kann natürlich sein. Natürlich hat sich meine Gottesvorstellung, das würde ich damit überhaupt nicht sagen wollen, meine Gottesvorstellung, mein Bild von Gott hat sich massiv gewandelt.
Also das ist ja bei mir auch so, Mann, und das wollte ich überhaupt nicht bestreiten. Aber zum Beispiel jetzt die alle Ebenen sinnvoll integrieren. Also so das, was auf der gelben Stufe passiert, oder? Das kann sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun. Also ich kann zum Beispiel sagen, na ja, also wenn ich jetzt quasi integrieren will, dass Menschen religiöse Erfahrungen machen, wenn sie bergsteigen und Menschen religiöse Erfahrungen machen beim Tantra und Menschen religiöse Erfahrungen machen, wenn sie in der Kirche einen Psalm beten zusammen. Also wenn ich das alles integrieren will, dann kann ich ja immer noch sagen, na ja, das ist halt, weil Gott in diese Welt eingegangen ist als Mensch. Und der kann sich in der Natur zeigen, der kann sich in der körperlichen und außerkörperlichen Erfahrung zeigen, der kann sich in Sprache zeigen, der kann sich in zwischenmenschlichem Kontakt zeigen und trotzdem bleibt er aber für mich im Denken, nur in meinem Denken. Ich sage nicht, er ist so, aber in meinem Denken bleibt er eine Person.
Ja, absolut. Und ich habe jetzt gerade im Blick auf diese gelbe Stufe, diese integrale Stufe oder auch dann in Fortsetzung diese holistische Stufe, dieses ganzheitliche Denken, ich habe da noch sehr viel stärkere Vorbehalte, weil ich denke dann auch an Dinge, die ich gar nicht in ein sinnvolles Ganzes integrieren möchte. Also ich denke an Auschwitz, ich denke an Schicksalsschläge in meinem Leben oder im Leben anderer Menschen, wo mir eigentlich davor graut, mir graut vor einem System, in dem das alles quasi zu einem sinnvollen Ganzen zusammengesetzt wird. Da würde ich eher akzeptieren, dass wir in einer Wirklichkeit leben, die von ganz massiven Brüchen und Gegensätzen und Widerständen durchzogen ist. Also das für mich ist das jetzt keine erstrebenswerte Entwicklungsstufe, die irgendan eine geheime Harmonie glaubt, in der auch die schlimmsten Grausamkeiten irgendwann noch ihren Sinn haben und genauso kommen mussten, wie sie gekommen sind. Weißt du,
ich weiß genau, was du meinst.
Ja.
Und da denke ich mir halt dann auch, wenn jetzt ein Typ wie Dostojewski über Gott nachgedacht hat und der in dem Poem, das der Bruder dem Aljoscha vorträgt, also dieser kleinen Kurzgeschichte, was um diesen Gutsherrn geht, der das Kind der Mutter, die dort als Magd arbeitet, nackt von Hunden über den Hof jagen lässt, bis es zerbissen wird. Und dann sagt, ich will keine Harmonie. Es darf keine Harmonie geben. Finde ich, dass das sehr wohl holistisch ist. Ich finde, das ist unglaublich durchdacht. Und es ist eine wahnsinnig kluge Kritik an menschlichem sich zurechtrücken der Welt und Harmonien sehen, wo es keine gibt, ohne dass das integriert wird. Dass wir genau die Grenze markiert des Nicht-Integrierbaren. Und ich finde, das gehört auch dazu und ist für mich manchmal sehr viel interessanter, mit Menschen zu sprechen, die nicht alles integrieren wollen und die nicht finden, dass alles zusammenpasst und dasselbe ist, also mit solchen Menschen zu sprechen, die sagen, ah, das ist aber interessant, dass du das so siehst. Weil ich denke, ja, also komm, wir sind beide am Schluss nur kleine Hosenscheißer, die nicht genau wissen, wie es ist und ehrlich gesagt gar nicht viel Ahnung davon haben, wie es ist. Und wir müssen uns nicht noch auf den Kopf tätscheln und sagen, ah, spannend, was du da denkst. Sondern was wir tun könnten, ist sagen, hey, das alles ist so viel größer, so viel schöner, so unglaublich, ja, krass im Verhältnis zu dem, was wir sind und was unsere Lebenszeit ist. Wir werden das Ding nicht rocken und durchschauen. Das ist nicht das, was wir tun können. Und je nachdem, wie wir es gelernt haben, sehen wir das als Person oder wir sehen das als Energie oder wir sehen das als Strahlung oder whatever, you name it. Aber jeder wird in seinem System erklären können, warum das, was der andere sieht, auch eine Plausibilität hat.
Ja, sehr schön. Aber jetzt lass mich doch das nehmen, um zu einem, es muss nicht das Schlusswort sein, aber zu einem langsamen Ende anzusetzen. Was du jetzt gesagt hast, also ich teile die Vorbehalte, ich teile aber auch diese Aussicht auf Verständigung mit Menschen, die Dinge anders sehen. Also man darf ja widersprechen und sagen, also da kann ich jetzt gar nicht mit, aber im besten Fall, lass es mich mal so wenden, im besten Fall dient ein solches Entwicklungsmodell, welches es dann auch immer ist, aber es dient dazu, vielleicht ein bisschen bescheidener und auch ein bisschen großzügiger zu machen im Blick auf Menschen, die mit einer ganz anderen Geschichte und mit einer ganz anderen Sozialisierung völlig anders über Gott und das Leben und die Welt denken. Und dass man so ein bisschen mehr Bescheidenheit entwickelt und sagt, ja, da haben sich verschiedenen Menschen ganz unterschiedliche Glaubensweisen und Wertesysteme aufgedrängt und es hat eigentlich keiner von uns den Gottes Standpunkt in dem Sinne, dass er jetzt das alles von oben überblicken kann und schön in ein Entwicklungsschema einzeichnen könnte. Das ist übrigens auch ein bisschen das Problem mit diesem Modell oder mit allen Entwicklungsmodellen. Ich habe jetzt während des ganzen Gesprächs habe ich eigentlich diesen Überblick über diese verschiedenen Farben vor mir gehabt und denke, welche Perspektive habe ich jetzt auf dieses Entwicklungsmodell? Ich habe ja eigentlich die Gottesperspektive darauf. Ich blicke jetzt quasi auf diese verschiedenen Phasen, auf die komplette Menschheitsgeschichte drauf, von außen und kann jetzt beurteilen, welches Denken über Gott in welche Phase gehört und was sich als Fortentwicklung qualifiziert und was nicht. Und das finde ich natürlich, der springende Punkt oder der Clou ist ja, dass genau dieser Blick eigentlich jedem von uns verwehrt ist.
Ja, und vielleicht kann ich da mein Amen anschließen. Ich glaube, dass dieses Entwicklungsmodell wunderbar ist, solange man selbst noch einmal in sein Denken integriert, dass man den Standpunkt und den Überblick von diesem Modell gar nicht haben kann. Es ist ein super Modell, um über sich selbst nachzudenken. Ich glaube, es ist ein schwieriges Modell, um über andere die Geschichte und besonders über andere Kulturen, die man noch nicht ganz versteht, nachzudenken.
Ja, sehr schön. Das nehmen wir als Amen, als Schlusspunkt, lieber Stefan. Was steht an bei dir noch im Rest der Woche oder in der nächsten Woche?
Ja, also ich habe am Freitag was Abenteuerliches vor. Ich werde Emilia mit ihrer Klasse an den Campingplatz in Yverdon begleiten. Die gehen da nicht mit einer Lehrperson hin, sondern das ist so die Idee, bevor sich die Klasse auflöst, machen wir noch so einen Abschluss. Und ja, ich war irgendwie so gerührt, dass die das machen wollen und habe mich dann breitschlagen lassen, da mitzugehen als erwachsene Person. Und ich bin ja, wirklich ein bisschen aufgeregt, weil früher habe ich das so oft gemacht, so mit Teenagern, mit Jugendarbeit und so, aber es ist jetzt wirklich lange her und natürlich ganz anders, wenn die eigene Tochter dabei ist. Ja, mal schauen, wie das wird.
Oh boy. Ja, das ist eine spezielle Rolle. Ja, ich habe jetzt mal irgendwie nichts wahnsinnig Besonderes vor nach den umtriebigen letzten Wochen, muss ich sagen.
Kommst du mit an den See?
Ja, das wäre gar keine schlechte Idee. Also nötig hätte ich's. Also ich freue mich wahnsinnig auf die Sommerferien. Morgen Abend bin ich nochmal zu diesem Theologiekurs. Da geht's dann wieder weiter. Also da freue ich mich drauf. Aber dann bin ich dann schon auch irgendwie langsam mal reif für die Insel.
Super. Wann hast du Urlaub, Manu?
Juli. Die ersten 3 Juliwochen.
Schön.
Ja.
Wunderbar. Dann nehmen wir aus den Ferien auf, aber wir haben noch eine Folge, die wir aus dem Büro aufnehmen können. Und die kommt dann nächste Woche. Schön, wenn du bis jetzt dran geblieben bist. Du kannst den Podcast abonnieren, du kannst uns eine gute Bewertung hinterlassen, wenn du magst. Das freut uns und hilft uns. Und wenn du selbst schon über Glaube, Biografie oder im Konkreten über Spiral Dynamics nachgedacht hast und uns dazu was sagen willst, dann freut uns das. Schreib's bei Spotify in die Kommentare oder schick uns eine Nachricht. Du findest uns auf Instagram. Manu ist ganz oft auch auf Facebook unterwegs. Und sonst schick einfach eine Mail. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. RevLab.